Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Heute geht es um den Beckenboden, weshalb dieser besonders in der Schwangerschaft eine tragende Rolle spielt und warum du ihm gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit schenken solltest und was du tun kannst, um ihn gut auf die Geburt vorzubereiten und danach wieder in Form zu bringen, weshalb es manchmal auch ein Tabuthema ist, das erfährst du hier. Für dieses spannende Thema haben wir 2 Expertinnen eingeladen. So herewith we proudly present you Anni und Linny, die Macherin von Revulva aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Kuckuck. Der Name Revulva passt ja auch schon bestens zu unserem heutigen Thema. Aber bevor wir dazu kommen, was das eigentlich bedeutet und was ihr macht, stelle ich euch erstmal vor. Also letztes Jahr haben wir uns im Wunderhaus kennengelernt, dem Club für werdende Mamas und Mamas im Berliner Prenzlauer Berg. Als wir von Kelea so ein Event gemacht haben mit der Leora Bells, die ja Food Coach ist. Und ja, Lenny von Sky war damals hochschwanger. Und inzwischen ist sie stolze Mama von 2 kleinen Mädchen. Die sind 4 und 1, oder?
Ja. Yep.
Sie ist ansonsten Pilates-Trainerin, Autorin von Kinderbüchern, auch Huffington Post-Artikeln und schreibt gerade an einem Buch. Und das heißt,
ich bin nicht ganz dicht, mein Becken ohne Boden.
Ich freue mich, dass du da bist, Lenny.
Ja, lieben Dank. Ich freue mich auch.
So, und jetzt kommen wir zu unserer 2. Interviewpartnerin und Mitgründerin von Revulva. Das ist Anni, Hebamme, Familien- und Sozial- und Sexualtherapeutin. Ihre Schwerpunkte sind Sexualität und mentales Wohlbefinden. Außerdem ist sie 4-fache Mama. Und Kelea-Nutzerinnen kennen sie möglicherweise auch aus den Health-Tutorial-Videos, in denen sie ganz viele Tipps zu unterschiedlichen Schwangerschaftssymptomen gibt. Was macht ihr denn eigentlich bei Revulva, Anni?
Ja, Revulva beschäftigt sich hauptsächlich mit gesundheitspolitischen und gesundheitstherapeutischen Frauenthemen im weitesten Sinne. Und da feiern wir mit Frauen unterschiedliche Projekte und gucken, dass wir Themen ans Licht bringen, die sonst eher versteckt bleiben.
Spannend. Jetzt habe ich meine ganz persönliche Frage. Also Linny, du als Mama von 2 kleinen Kindern und Pilates-Trainerin und Anni, du als 4-fache Mama und Hebamme, ihr seid ja eigentlich totale Expertinnen in Sachen Beckenboden. Wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, den Beckenboden ohne Beanstandung, ohne Probleme durch die Schwangerschaften und Geburten zu bringen? Hattet ihr da auch hier und da mal Schwierigkeiten oder war das alles so ganz easy?
Ja, also diese Antwort müsste ich eigentlich erstmal mit einem Räuspern beginnen, weil ich glaube, ich habe es einfach nicht geschafft, meinen Beckenboden dort richtig gut durchzubringen. Es war meine große Überraschung, denn ich habe bis absolut kurz, wirklich 4 Wochen vor dieser Spontangeburt, noch unterrichtet, auf der Matte gelegen und dachte, ich tue mir damit was richtig Gutes und habe auch wirklich fast aus dem Wochenbett heraus wieder meine Trainer Leidenschaft ausgeübt.
Und meinst du jetzt in der ersten Schwangerschaft?
In der ersten Schwangerschaft, ja. Ich habe damals in Kanada gelebt und diese klassische Rückbildung, die wir hier in Deutschland kennen, die gibt es dort gar nicht und geschweige denn kassenfinanziert.
Da bin ich geschockt.
Ja, tja, doch nicht ganz so fortschrittlich. Und somit war das kein Thema.
So wie der Präsident Yoga macht, ne?
Ja, richtig. Nein, aber somit war das für mich kein Thema, bis es zum Thema wurde und ich wirklich völlig, völlig aus den Latschen gekippt bin. Erstmal natürlich nach der Geburt und ich hatte so eine ganz tolle 2-Stunden-Geburt irgendwie und bin dann aufgestanden und wollte Pipi machen. Tja, ich habe es natürlich nicht zur Toilette geschafft, was klar ist. Ich hatte dort gerade entbunden. Aber auch 4 Wochen später habe ich mich einfach beim Niesen, beim Lachen dabei erwischt, dass ich doch etwas Wasser verliere. Und das ging dann so weiter und weiter und weiter und hat mich wirklich einfach sehr lange begleitet. Und somit kam damals schon die Idee zum Vilates, weil ich gedacht habe, Mist, bin ich klassisch ausgebildete Pilates-Trainerin und irgendwie habe ich selber nicht im Griff. Also sollte ich mir doch aus anderen Ressourcen wissenschaftlich was zusammenbasteln, mithilfe von Hebammen, Osteopathen, dem Beckenbodenzentrum, um selber da einzusteigen, wie ich selber meinen eigenen Beckenboden stärken kann.
Und das ist Vilates.
Und das ist, ja, nannte ich damals V for Vagina, Vilates, fand ich irgendwie lustig, ist irgendwie so ein bisschen pappen geblieben. Und da stecken wir jetzt einfach in der Entwicklung drin und so kam damals auch Anni in meine Welt.
So, genau, super, das ist eine gute Überleitung. Und wie ist es dir denn gegangen? Ich meine, 4 Kinder relativ zügig nacheinander, oder?
Ja, also so alle 1,5 bis 2,5 Jahre.
Das ist jetzt auch nicht so ein Pappenstiel, ne?
Nee, das stimmt. Und ich hatte tatsächlich Glück mit meinem Beckenboden. Das Glück, was viele Frauen nicht haben. Mein Beckenboden ist einfach relativ stabil. Aber tatsächlich kenne ich das natürlich als Hebamme ganz, ganz häufig. Und nicht nur als Hebamme, also auch Frauen, die noch keine Kinder haben oder leiden teilweise darunter, dass ihr Beckenboden nicht ganz stabil ist. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir einfach nicht aufklären. Wir klären nicht darüber auf. Mädchen, junge Mädchen wissen ganz, ganz wenig über ihren Beckenboden und auch über die Folgen, wenn man ihn nicht trainiert.
Wobei junge Mädchen müssen sie noch nicht trainieren, oder? Wenn man eben mal Trampolin ab und zu springt oder so.
Nee, die müssen ihn nicht trainieren, aber die müssen zumindest ein Bewusstsein für ihren Beckenboden entwickeln. Und das passiert ganz, ganz früh. Also wir lernen ja relativ früh. Also Sexualität ist ja einfach was, dass wir leicht herangeführt werden, wenn es immer schon da gewesen ist. Und deswegen ist es einfach wichtig, schon früh zumindest anatomisch zu erklären, das gehört zu dir und da ist ein Beckenboden und der hält deine inneren Organe. Das muss ja noch gar nicht sexuell sein.
Jetzt hast du dem schon vorgegriffen, was ich gerade fragen wollte. Was macht denn der Beckenboden überhaupt? Wie ist der aufgebaut und was spielt der vor allem in der Schwangerschaft und für die Geburt für eine Rolle?
Ja, der Beckenboden ist wie eine Art Netz, was im unteren Becken hängt und die inneren Organe hält. Oder in der Schwangerschaft des Kind und den Uterus.
Wie ist der genau beschaffen? Der hat ja auch so verschiedene Schichten, ne?
Genau, der hat unterschiedliche Schichten, die greifen so ein bisschen ineinander. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, aber das ist quasi so ein bisschen wie, kann man sich vorstellen, wie eine Hängematte. Mit unterschiedlichen Fasern, die so ineinander, übereinander laufen.
Nur das soll halt nicht durchhängen wie eine Hängematte, ne?
Genau, das wäre optimal.
Okay,
tut es in der Schwangerschaft.
Und was macht er bei der Geburt?
Also es ist ja ein Muskelfasernetz, der Beckenboden. Und der hat eben hauptsächlich eine Halte- und Stützfunktion. Und bei der Geburt ist eben auch das Loslassen ganz wichtig. Da lässt er das Kind ja quasi raus.
Ja, wie du vorher schon gesagt hast, viele beschäftigen sich, bevor man schwanger ist, ja gar nicht mit dem Beckenboden. Der ist halt einfach da. Und dann ist es gar nicht so leicht, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Also ich habe ja auch viel Yoga unterrichtet und immer wieder gemerkt, dass viele Frauen das gar nicht so wissen, wie sie den jetzt ansteuern können. Was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen, wie kann man den gut bewusst machen? Woher weiß ich überhaupt, ob mein Beckenboden gut trainiert ist oder nicht?
Na, vor allem denke ich, dass es wichtig ist, früh aufzuklären. Also Mädchen dürfen einfach wissen, dass sie diesen Beckenboden haben, dass der ihre inneren Organe hält und stützt, dass der einfach erstmal da ist. Und dann, glaube ich, kann Lini da einfach auch nochmal ganz gut was zu sagen.
Ja, also ich sehe immer ziemlich viele leere Gesichter, wenn ich sage so, oh, und jetzt fahren wir hier unseren Fahrstuhl, den Beckenbodenfahrstuhl in die obere Etage. Für viele bedeutet das nichts. Das heißt, du hast auch beim Pilatesunterricht wirklich meistens Frauen vor dir in allen Altersgruppen, die einfach echt kein Verständnis für ihren Beckenboden haben. Gar keine Ahnung. Entweder es wurde nie zu Problem oder es ist eins, was einfach nicht weiter beschrieben wurde oder halt so ein Tabuthema. Man erzählt eben nicht gerne, dass man kurz mal ein bisschen gepullert hat, während man gelächelt hat. Insofern geht es mit ganz einfachen Dingen los, wie zum Beispiel fang an, während du auf der Toilette bist, einfach beim Pipi machen. Schau mal, kannst du deinen Strahl anhalten? Kannst du dann weiterpullern? Welche Muskelgruppen sind dabei? Musst du die Anusmuskeln, müssen die angespannt sein, sollen die locker sein? Einfach so ein Bewusstsein im täglichen Leben. Wie sieht das da unten aus? Wie fühlt sich das an? Beim Sex kann man das wunderbar irgendwie erfahren. Kann ich enger greifen oder loslassen? Also so ganz alltägliche Spielereien. Ich glaube, das ist so das erste Vertrautmachen mit dieser Muskelgruppe, die doch sehr abstrakt in unserer unteren Körpermitte sich befindet.
Genau, wie du es ja schon gesagt hast, also es ist ja für viele ein Tabuthema. Beim Lächeln kommt vielleicht noch kein Pipi raus.
Natürlich
aber
nicht.
Beim richtigen Lachanfall oder beim Niesen oder beim Husten könnte das passieren. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Deswegen macht es auf jeden Fall auch schon Sinn, in der Schwangerschaft die Beckenbodenübungen zu machen. Was für Übungen eignen sich denn? Du hast jetzt einmal gesagt, dieses auf Toilette gehen, mal Urinschreie anhalten. Gibt es noch irgendeine super einfache Übung, die du jedem empfehlen kannst?
Ja, die allereinfachste Übung ist einfach aufrechtes Gehen in einer wunderschönen Position, Schultern zurück, der Bauchnabel ist nach innen gezogen in Richtung Wirbelsäule.
Ganz kurz, aber nicht in der Schwangerschaft, ne? Bauchnabel nach innen ziehen.
Stimmt, hast du völlig recht. Das wäre jetzt erst wieder kurz nach der Geburt. Aber wirklich einfach ein Bewusstsein für die Haltung. Und das ist meist gerade in der Schwangerschaft schon eine schwere Übung.
Ja, weil man eben automatisch ins Hohlkreuz fällt. Ne? Das Gewicht bringt einen so nach vorne. Und gerade das Hohlkreuz macht ja den Beckenboden nach hinten so auf und weich und eben nicht fest.
Und wir müssen dazu sagen.
Entschuldige, jetzt Lini und ich sind beide ganz, ganz hitzig auch bei dem Thema. Aber es ist natürlich in der Schwangerschaft auch so, dass der Beckenboden aufgrund der hormonellen Situation weicher wird. Das heißt, es lässt sich gar nicht vermeiden.
Ich liebe es, wie du immer das Gleiche auch sagen möchtest. Ganz wichtig.
Das ist so, wirklich. So wichtig, ja. Und natürlich kann man auch in der Schwangerschaft auf die Haltung achten. Das ist das, was Lini eigentlich sagen wollte. Es geht nicht darum, es geht so ein bisschen um Bewusstsein, um bewusstes Gehen, um bewusstes Aufstehen, um bewusstes
Aufrichtung.
Aufrichten, genau. Wie trage ich also gerade Frauen, die schon ein Kind haben, die das nächste Kind irgendwie trotzdem oder ihr erstes Kind trotzdem auf den Arm nehmen, weil wir tun es ja doch, auch wenn wir nicht sollen, dann gibt es einfach Möglichkeiten, in die Hocke zu gehen, dabei tatsächlich versuchen, einfach den unteren Bauch ein bisschen fester zu machen und dann mit aus den Knien quasi nach oben kommen. Ja, das macht schon was.
Und da möchte ich jetzt auch wirklich nochmal nachkorrigieren, ne? Also dieses Bauchnabel nach innen ziehen, auch in der Schwangerschaft, das ist mehr ein Sinnbild als alles andere. Natürlich zieht man den Bauchnabel nicht in Richtung Wirbelsäule und trotzdem können wir natürlich mit unserer Bauchdecke unser Baby umarmen praktisch, auch in der Schwangerschaft. Und das ist so ein ganz wichtiges Bewusstsein, mit dem man rumspielen darf. Einfach nur, um sich das irgendwie immer vor Augen zu halten, dass wir tatsächlich unten einfach im Becken Muskeln haben, die uns diese Schwangerschaft auch ermöglichen und beim Tragen helfen.
Ich finde, ihr habt das jetzt sehr schön so sanft erklärt, dass man einfach den Beckenboden schon trainiert, indem man sich aufrichtet und ein bisschen Bewusstsein dafür schafft. Das ist ja überall anders. Zum Beispiel in den USA wird ja wahnsinnig viel Wert gelegt auf Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, auch eben aus Angst vor Inkontinenz. Und genau, du hast ja auch lange da in Kanada gelebt. Was ich immer gehört habe, dass die echt verrückt gemacht werden mit diesen Kegelsübungen und die da jeden Tag wie wahnsinnig die Übung machen. Das kann ja auch ein Problem sein, wenn der Beckenboden zu fest ist bei der Geburt, oder?
Das kann ein Problem sein, aber das ist so individuell und die Studienlage genauso. Deswegen möchte ich mich da nicht festlegen. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und vor allem hat es auch was mit den körperlichen Voraussetzungen vor der Schwangerschaft zu tun. Also eine Frau, die viel Sport getrieben hat und auch ihren Beckenboden trainiert hat vor der Schwangerschaft, eine Reiterin oder eine Ballerina oder jemand, der artistic ist, wie heißt das, wie sagt man?
Also Artist.
Athletisch.
Ach so.
Gymnastik macht oder so. Die haben natürlich einen trainierten Beckenboden und den dürfen sie auch behalten. Der kann das.
Mhm. Okay, gut. Dann als nächstes, wenn es dann tatsächlich so dazu kommt, dass man so eine vorübergehende Inkontinenz hat oder dass man irgendwie doch einfach merkt, man kann einfach das nicht so gut anhalten, wenn man mal muss, wie kann man denn damit umgehen?
Einfach erstmal zulassen. Es ist erstmal so und ich glaube, das ist im ersten Moment ja unangenehm, wenn man merkt, man ist nicht mehr ganz dicht, wie Leni so schön sagt. Und wir haben einfach in unserer Arbeit gesehen, dass es wahnsinnig viele tolle Hersteller gibt.
Und bevor wir da jetzt dann in irgendein Name-Dropping-Spiel abrutschen und unsere Lieblings-Startups nennen, es gibt einfach wahnsinnig tolle Produkte, von Spezialwäsche zu Kügelchen zu sonstigen kleinen Helfern.
Die Was meinst du für Kügelchen?
Die kann man auch in der Drogerie sich leisten und gönnen. Einfach Trainingsmethoden, die uns unterstützen, die wirklich genau auf diese Beckenbodenschwäche auch, die dafür designt sind, um uns
damit wir trainieren können, aber vor allem auch, damit wir uns sicher fühlen. Also diese Spezialwäsche, die ist einfach da aufzufangen, ja, und uns, also mittlerweile sind die einfach so gut konstruiert, dass nichts mehr riecht,
und dass
es nicht mehr unangenehm ist, und die sind tatsächlich schön, genau. Mhm. Und die
Keine
kann man dann auch später irgendwie für die Periode benutzen. Also es gibt, die sind einfach so funktional geworden und da kann man sich echt mal, kann man einfach mal googeln.
Sich einfach mal eindecken damit.
Richtig. Und am besten noch welche für die Freundin und die Mutti kaufen.
Okay, aber ganz nochmal zurück zu diesen Kügelchen. Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt solche Beckenboden-Trainer?
Trainingskugeln, ja.
Und die kriege ich...
die kriegst du in der Drogerie. Super. Das geht in der Drogerie
jetzt
los.
Nicht zum Sexshop meiner Wahl.
Kannst du aber auch geben. Es gibt ganz tolle Sexshops, die wirklich, wo sich Frauen einfach blicken lassen dürfen sogar. Mhm. Wo ihr unglaublich gut beratet werdet.
Wirklich gut beraten
jetzt. Ja, und gehört, die sind jetzt auch schon so auf eben dieses Sexpersonal ausgerichtet.
Natürlich, klar. Endlich. Endlich, weil es ist einfach Thema sexuell. Du kannst nicht, also ich meine ganz ehrlich... Babys machen geht mit Sexualität im Idealfall los.
Ja, das ist nicht immer. Aber
nicht immer, weiß ich. Deswegen sage ich. Ne? Ja. Oder was heißt im Idealfall? So, aber. Ne?
Ja. Wir sind aber jetzt schon genau beim richtigen Thema.
Das ist euer Lieblingsthema sowieso, ne?
Genau, da werden wir jetzt richtig hitzig.
Ja, ja, ich merke schon. Also, und zwar Thema Liebesleben. Ich hatte auch Frauen in meinen Kursen, die gesagt haben, ich möchte wirklich absolut nur einen Kaiserschnitt machen, weil ich habe Angst, dass mein Beckenboden leidet. Ich habe Angst, dass mein Liebesleben leidet. Da bin ich immer so ein bisschen überfragt, ob man jetzt aus Angst vor Beckenbodenschwäche einen Kaiserschnitt machen sollte. Oder was würdet ihr da empfehlen?
Also, ihr allerliebsten Lieblinge, Öhrchen auf und zuhören. Euer Bauch und euer Becken und der Beckenboden tragen 9 Monate ein Baby. Klar ist der Ausgang unterschiedlich mit Kaiserschnitt und vielleicht eine Entlastung zu guter Letzt. Aber auch wenn ihr einen Kaiserschnitt habt, hat euer Becken und auch euer Beckenboden schon volle Arbeit geleistet. Das heißt, diese Illusion, euer Becken geht es auf jeden Fall schlecht, oder eurem Beckenboden, wenn ihr eine Vaginalgeburt habt, das ist Quatsch. Klar ist das nochmal so eine gute Endnote, aber auch Frauen mit Kaiserschnitt können genau die gleichen Probleme im Endeffekt haben, weil es sind Muskeln, die erschlaffen durch ihre Tragefunktion und die dürfen...
Und die hormonelle Situation.
Und die hormonelle, ja.
Auch, genau. Klar.
Also die sollen ja auch erschlaffen.
Schon.
Absolut durch die Schwangerschaft.
Ja.
Ja, und deswegen kann es uns alle treffen, betreffen.
Das und kann manchmal einfach auch genetische Gründe haben.
Absolut.
Ne? Also wir haben, genau.
Und da würde ich immer irgendwie auch appellieren, sprecht doch mal. Ich weiß ja nicht, was ihr Verhältnisse mit euren Muttis, Omis, Uromis habt. Aber wenn ihr euch traut oder wenn das in eurem Umfeld angemessen ist, ja, oder auch kulturell angemessen ist, dann fragt doch mal nach. Fragt doch mal nach, wie es bei denen war, wie es bei denen jetzt ist, was es damals für Möglichkeiten gab. Also ich würde immer zum offenen Gespräch einladen und auch darum bitten.
Gerade diese Gespräche führen aber auch häufig dazu, naja, als ich damals meine Kinder bekommen habe, da hatte ich überhaupt gar keine Zeit, Beckenbodentraining zu machen. Und
wahrscheinlich ist es einfach am besten, ihr kommt zu uns und sprecht mit uns.
Also ich weiß noch, meine Tante, als ich ihr erzählt habe, was meine Hebamme gesagt hat, ist, dass ich irgendwie 6 bis 8 Wochen hier Wochenbett machen soll und nicht so viel rumrennen. Da hat sie gesagt, was, ich war schon am 4. Tag nach der Geburt wieder joggen und das bei jedem der 3 Kinder. Ja, aber sie rennt auch relativ häufig auf Toilette, muss ich schon zugeben.
Ja, und ich glaube, da werden wir generell, können wir da einfach über dieses Thema ewig sprechen, oder? Ich bin jetzt gerade in der 5. Woche der Eingewöhnung meiner Zweitgeborenen. Bisher haben wir genau 1 Stunde gemeinsam geschafft, ja, und meine Mütter um mich herum kriegen natürlich alle irgendwie eine Krise, weil die sagen, hä, wir sind da früher hingegangen, wir haben das Kind abgegeben und dann sind wir nach Hause gegangen oder arbeiten gegangen. Punkt. Also, Dinge haben sich verändert. Sprecht trotzdem drüber. Hört euch den Vorwurf nicht an, aber fragt halt mal nach, weil die Geschichten, die da kommen, auch ohne Vorwurf, sind einfach interessant.
Ja, auf jeden Fall. Das verändert sich ja auch sehr. Ich glaube, gerade was den Beckenboden angeht, ist in den letzten Jahren total viel an Bewusstsein auch entstanden.
Hoffentlich, ja. Ja. Halleluja.
Aber auch schon so weit dieses Bewusstsein, dass einige auch gerne nach der Geburt zum Schönheitschirurgen gehen möchten, weil es ihnen dann nicht mehr so gefällt, der Anblick.
Ja, also das ist ein Thema, wo Lini und ich echt lange auch drüber gesessen haben, ganz ehrlich, weil wir immer wieder auch uns selber ertappen, wie wir da ja manchmal eben nicht so tolerant sind beim ersten Gedanken, was alle Frauen, und wir wollen inklusiv sein, wir wollen keiner Frau irgendwie einen Vorwurf machen. Und das Ding ist, es gibt Frauen, die fühlen sich nicht wohl und die gehen zum Chirurgen, Punkt, aus, fertig, und das dürfen sie auch. Und es gibt Frauen, die möchten das nicht und die möchten, denen möchte genauso geholfen werden und die brauchen auch Hilfe. Das heißt, in der Toleranz liegt die Antwort. Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, und unsere Aufgabe als Revolver sehen wir darin, jede Frau in ihrer Entscheidung zu unterstützen.
Und aufzuklären.
Absolut. Und aufzuklären, genau. Und es gibt die Möglichkeit, zum Chirurgen zu gehen und sich den Beckenboden, also ich meine, beim Beckenboden ist es so eine Sache, ne? Also es gibt tatsächlich medizinische Gründe, sich operieren zu lassen am Beckenboden. Ja, das kann passieren im schlimmsten Fall.
Ja, und ich glaube, gerade dieses Chirurgenthema kriegt auch wirklich so viel Hass immer ab, weil es immer so, oh, und dann habe ich mich wieder enger machen lassen, weil ich bin ja jetzt so ausgeweitet.
Das ist nicht der Fall.
Und das ist nicht unbedingt der Fall, aber wir können da nicht einfach pauschal jetzt hier so Hass austeilen, denn wenn du einfach schlecht gerissen, schlecht genäht bist oder, es gibt 1000 Gründe, warum das so eine unglaubliche Erlösung ist, dass da ein plastischer Chirurg dir hilft, dann sei dir das erlaubt und dann wollen wir dich dafür feiern, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt.
Mhm. Okay, kommen wir nochmal von dem eher schönheitschirurgischen, beziehungsweise du sagtest es ja auch schon, manchmal ist es wirklich medizinisch notwendig, zu der funktionellen Variante. Was ist es denn eigentlich, was den Beckenboden unnötig belastet und wie kann ich ihn entlasten?
Ja, unnötig belasten, es sind wirklich die Kleinigkeiten im Alltag. Also, wie hebe ich etwas? Wie gerade, wie aufrecht laufe ich? Ja, Haltung. Haltung ist einfach ein Riesenthema und uns geht's, glaube ich, allgemein besser mit der richtigen Haltung. Ja, wir fühlen uns besser, schöner, können ja alle mal, Lini meinte das gestern zu mir, ein Foto machen, wo wir ohne Haltung vorm Spiegel stehen und einfach die Schultern fallen lassen und das Becken irgendwie einfach fallen lassen und einmal, wo wir uns gerade und aufrecht hinstellen und den Bauchnabel einziehen, jetzt nicht den Bauch einziehen, sondern uns einfach gerade hinstellen, automatisch haben wir eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl zu unserem Körper.
Und nicht nur das andere Gefühl, sondern macht mal diesen Instagram-Test, ja, das gleiche Bild, gleiche, wirklich, dann gebt ihr euch ein bisschen anderes Licht, ein bisschen schöneren Filter und alleine eure Haltung kann mal eben 10 Kilo mehr oder weniger aussehen oder trainiert oder untrainiert. Und das hat dann absolut alles im gleichen Moment, in der gleichen Sekunde stattgefunden. Aber es macht fürs Gefühl und auch fürs Äußerliche und die Wahrnehmung einen riesen Unterschied.
Ja, apropos Instagram und Haltung. Da habe ich echt auch schon viele lustige Posts gesehen nach dem It's a Burger Baby. Es ist einfach, wenn man nach der Geburt noch ein bisschen vielleicht nicht so gutes Bindegewebe hat und gerade mal noch in dem schwangeren Hohlkreuz hängt, dann kommen dann die Fragen, ah, ist sie jetzt wieder schwanger? Nein.
Ja, dass es auch immer noch nicht klar ist, dass wir Frauen nicht fragen, ob sie schwanger sind.
Ja, ja, das ist nicht immer so nett, wenn man dann vielleicht noch einen Bauch hat. Ich weiß noch, nach meinem ersten Kind ist ein guter alter Freund zu Besuch gekommen. Mein Kind war 5 oder 6 Tage alt. Er sagte, oh, du hast ja immer noch einen Bauch.
Am besten sind eigentlich Kinder. Genau, am besten sind nämlich Kinder. Ich wurde gerade letzte Woche wieder aktuell gefragt, ob ich wieder schwanger bin, weil ich meine, ich habe halt immer so eine kleine Plauze, aber trainiert oder untrainiert, völlig egal. Ich feiere sie.
Sehr schön. Also, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, wie kann man sich dann eigentlich, also den Beckenboden, gezielt auf die Geburt vorbereiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Es gibt mittlerweile Studien aus der Schweiz. Dort gibt es so ein Modell, eine Art Ballon, der in die Scheide eingeführt wird und der den Beckenboden sozusagen trainieren soll oder die Scheide oder lockerer machen soll für die Geburt. Dehnt. Danke.
Der bläst sich so auf.
Den pumpt man quasi auf in so Etappen. Da ist eine Anleitung dabei und der soll schützen, ja, dass da keine. Der soll vor Rissen schützen. Und die Studienlage ist ziemlich eindeutig, dass das auch so ist. Dammmassagen.
Gerne auch mit dem Partner.
Gerne auch mit dem Partner werden empfohlen. Die Studienlage ist schwierig. Ja, es ist nicht so richtig klar, klappt es gut oder nicht? Oder wie sind da, da gibt es einfach keine eindeutigen Ergebnisse.
Obwohl es jahrelang gemacht wird, ne?
Obwohl es seit Jahren gemacht wird. Ich bin mittlerweile
nicht jahrelang, sondern seit Jahren, genau.
Seit Jahren. Ja, du hast vollkommen recht. Genau, also ich würde sagen, sprecht mal mit eurer Hebamme, da hat jeder auch so ein bisschen seine eigene Idee zu und dann findet ihr das Richtige für euch.
Mhm, genau. Und was ich super spannend finde immer wieder, ist ja die Verbindung zwischen der Kiefermuskulatur und dem Beckenboden. Kannst du das kurz erklären und wie lässt sich das gut für die Geburt nutzen?
Ich kann es dir erklären, ich kann dir aber auch hierzu sagen, was auch ganz wichtig ist, es gibt keinen wissenschaftlichen Hintergrund dazu. Also wir können es nicht wissenschaftlich belegen, was jetzt was das tatsächlich tut. Ich kann dir aber als Hebamme und aus meiner Erfahrung sagen, ich sehe das immer wieder unter der Geburt, die richtige Atmung locker lassen, den Mund locker lassen. Das haben alle Frauen unter der Geburt sicher von ihrer Hebamme gehört. Durch den locker geöffneten Mund atmen, weil es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Mund und Muttermund gibt und Kiefer und Beckenboden. Warum genau das so ist, kann ich dir nicht sagen, aber es scheint so zu sein und deswegen ist Atmung und Entspannung hilfreich.
Ja, deswegen ist es ja auch hilfreich, auch so zu tönen überhaupt, ne? Weil dann der Mund auch aufgeht.
Genau, ja.
Also unter anderem.
Oder und die Atmung auch.
Ja, und Töne geben wir eh von uns meistens bei der
ja,
Geburt.
Ja, und man kann ja auch wirklich gut so mit Schmerz und Stress besser umgehen, wenn man eben Töne von
genau,
sich gibt.
Genau, tiefe
ne?
Töne von sich gibt. Genau.
Oder so.
Dunkle Töne.
Genau.
Ja. Animalische Töne.
Okay, und was kann ich dann im Wochenbett machen, dass ich mich da erholen kann, aber gleichzeitig auch schon mal ein bisschen was für die Rückbildung tun, oder? Sollte man doch anfangen im Wochenbett?
Ja, sollte, finde ich immer schon so. Ja, das setzt mich fast unter Druck, genau, einfach nur beim Zuhören, weil es kommt wieder so individuell auf das Geburtserlebnis, auf die Schwangerschaft, auf dieses erste Ankommen, weil es wurde nicht nur ein Kind geboren, es wurde in vielen Fällen, gerade bei den Erstgebärenden, auch einfach eine Mutter geboren. Im Idealfall habt ihr eine Hebamme zur Seite, mit der ihr euch besprechen könnt oder viele wundervolle Menschen oder auch wenige wundervolle Menschen, die euch unterstützen können. Übt nicht einfach so aus Druck zu viel, sondern schaut, wie es euch geht, fühlt, wie es euch geht und dann lasst euch ganz individuell eine Empfehlung aussprechen.
Genau, also wir haben, das ist auch wieder so ein Thema, wo es gibt ja immer so unterschiedliche Beispiele. Ne? Heidi Klum läuft nach 8 Wochen über den Catwalk und das darf sie auch, das darf genauso okay sein. Heidi Klum ist Model, die kennt ihren Körper in- und auswendig und wenn die das machen kann, dann wird die da sicher tolle Anleitung haben. Ich würde empfehlen, wirklich erst ab Woche 4 zu starten mit leichten Übungen.
Ich dachte mit dem Catwalk.
Ach so, ja, mit dem Catwalk auch gerne auch. Ist tatsächlich auch der Lauf ist wahrscheinlich gar nicht schlecht für den Beckenboden, genau.
Aber der Catwalk vom Wochenbett zum Klo
man könnte
reicht
ihn,
eigentlich.
Man könnte ihn üben, genau, wenn man mag, genau, zum Thema Haltung. Ja, aber wirklich frühestens ab Woche 4 kein intensiver Sport. Das führt einfach zur Belastung. Die Bauchmuskulatur ist noch offen, sagen wir, also die ist noch, die Bänder, die sind gedehnt, das heißt, die sind länger. Das kann auch unangenehme Folgen haben, wenn man zu viel Sport treibt, wie eine Rektusdiastase. Das bedeutet, dass sozusagen die Muskulatur nicht richtig zusammenwächst und dann entsteht so eine Art Lücke in der Mitte des Bauches und dann können da innere Organe rein, das kann schmerzhaft werden. Und blöd, das will man also nicht, also langsam.
Mhm. Gibt es denn ein optimales Maß an Übungen?
Nein, gibt es nicht. Es ist einfach individuell. Mhm. Ja?
Okay.
Also wie gesagt, das kann Heidi Klum macht es anders als ich.
Oder ich.
Die jetzt nicht so der absolut sportlichste Mensch ist. Mhm. Ja?
Also du würdest mir jetzt nicht sagen, hey, jetzt dreimal die Woche oder so, sondern das...
Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, schau mal, sprich mit jemandem, der dich betreut.
Mhm.
Okay. Lass dich untersuchen, lass den Bauch abtasten. Was machen deine Muskeln? Was macht die Scheide? Wie schnell heilt die? Gab es einen Riss? Gab es einen Schnitt? Oder ne?
Wie ist dein Gemütszustand?
Wie geht's dir?
Genau. Wie geht es dir?
Dann kenne ich ja auch ganz viele Frauen, die es wirklich nicht mehr abwarten können, dann loszulegen, wieder zum Yoga zu gehen oder ihr Yoga zu machen oder Sport zu machen. Wie ist es denn? Also sollen die erstmal eine Weile Rückbildungsübungen gemacht haben oder ab wann können die losgehen? Also auch gerade viel Frauen, die viel laufen. Die sind oft so heiß darauf, die können es echt nicht mehr abwarten, dann haben sie gelegen und so weiter und die wollen dann einfach losrennen. Was würdet ihr da empfehlen?
Ja, auch da ist es wieder ganz, ganz schwierig, eine Empfehlung auszusprechen, weil wenn es dieser Frau gut tut und beim Laufen geht es ja um so viel mehr als einfach nur dem Rennen, sondern es ist ja auch kopffrei, es ist was für mich, da spielen viele, viele, viele Komponenten mit rein. Es ist so individuell, ich würde es immer mit meinen Betreuern meiner Hebamme besprechen. Seht halt wirklich zu, dass die Muskeln wieder einigermaßen wieder an ihrem Ort sind, dort, wo sie hingehören, weil sonst kann es Komplikationen geben, die man auch erst wirklich Monate, Jahre später im Zweifelsfall bemerkt. Sprecht euch ab und achtet auf euch.
Und woran erkenne ich das überhaupt, dass der Beckenboden wieder normal belastbar ist? Also ich weiß es ja gar nicht.
Also es gibt ja nach 8 Wochen macht man circa den Check-up beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin. Und da wird man auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder man kann selber äußern, wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht. Von daher würde ich sagen, man merkt auf jeden Fall, wenn etwas nicht stimmt. Ja, wenn ich merke, oh Mann, ich kann meinen Urin nicht halten. Und das sind Schmerzen. Also wenn der Beckenboden tatsächlich so nachgiebig ist, kann das unglaubliche Schmerzen bereiten. Das heißt, das Laufen wird schwierig, Heben wird schwierig. Manche Frauen, wenn es wirklich schlimm wird, die gehen gar nicht mehr vor die Tür. Und das sind jetzt die Extremfälle, ne? Aber man merkt es einfach auch vor allem daran, dass man Urin verliert unkontrolliert, ja? Oder leichte Schmerzen hat.
Mhm. Genau, und das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie lange das eben dauert. Also ich weiß, dass ich noch ziemlich lange braucht, um wieder so Trampolinen springen zu können, ohne dass es kühlt. Ich laufe gleich aus. Ja.
Ja, man sagt auch, ein halbes Jahr ungefähr braucht der Körper, um hormonell wieder so auf der Höhe zu sein.
Und auch das ist nur eine Richtlinie.
Das ist nur eine Richtlinie, genau. Stillende Frauen haben nochmal, das kann nochmal deutlich länger dauern.
Weil es einfach alles weicher ist, oder?
Genau, und weil einfach auch die Stillhormone noch da sind.
Okay, ab wann merke ich denn jetzt, okay, jetzt ist aber wirklich genug und jetzt brauche ich Hilfe und wo kann ich mich da hinwenden?
Naja, also wenn du nach einem Jahr feststellst, ohne Schmerzen, dass du den Urin immer noch nicht halten kannst, dann ist es auf jeden Fall ein guter Hinweis dafür, sich Hilfe zu suchen. Da gibt es zum Beispiel Beckenbodenzentren. In Berlin gibt es ein großes Beckenbodenzentrum, wo man sich hinwenden kann. Versuch doch mal deine Hebamme anzurufen und zu gucken, ob die dir nicht Adressen geben kann. Die sind da natürlich immer gut vernetzt.
Ja, noch mal zurück zu unserem Lieblingstabuthema. Was kann man denn eigentlich tun, wenn das Liebesleben immer noch nicht das gleiche ist, wenn da kein Lustempfinden da ist, wenn es vielleicht sogar Schmerzen beim Sex gibt?
Ja, dann darf man sich erstmal um Rat holen und der sollte in allererster Linie lauten, dass das völlig normal ist. Wir haben einfach wahnsinnig viel Nähe nach so einer Geburt. Wir haben das Kind häufig auf unserer Brust. Wir sind hormonell, wir stillen, wir sind hormonell in der Situation, wollte ich sagen, wo bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Und wir sind überladen mit diesen Glückshormonen eigentlich. Ja, wir sind überladen mit Oxytocin. Jedes körperliche Berühren löst die Ausschüttung dieses Hormons aus. Von daher ist es manchmal so, dass wir einfach nicht mehr Nähe ertragen können. Und das ist einfach in Ordnung und muss okay sein. Sprecht mit euren Partnern, das ist was Lini immer sagt.
Ja, da werde ich auch wirklich, da bleibe ich bei. Teilt euch euren Partnern mit. Sagt es, dieses klassische, es liegt nicht an dir, das meine ich gar nicht, sondern einfach, Liebling, ich muss ganz kurz mal bei mir bleiben. Ich muss mich erstmal wieder finden. Ich muss die Sexualität mit mir erstmal wieder suchen. Ich habe einen ganz neuen Körper, der da nie wieder, egal was, der vor der Geburt und vor der Schwangerschaft sein würde. Und in diesem Körper dürfen wir erstmal ankommen und auch in dieser neuen Sexualität werdet ihr ankommen. Aber lasst euch Zeit, übt sie mit euch selbst, beobachtet euch, nehmt euch ein Spiegelchen, schaut euch an, wie das jetzt alles aussieht, berührt euch, streichelt euch, tut euch was Gutes. Und vielleicht über kurz oder lang, und ich kann es nur hoffen, wollt ihr euren Partner auch dann da wieder dran teilhaben lassen.
Genau, ihr redet so ein bisschen davon, so wie, ja, wie ist es denn, wenn man noch stillt und so, aber das hält ja unter Umständen doch auch länger an, ne?
Also 2 Jahre, 3 Monate bei mir.
Ja, also vielleicht auch, weil man länger stillt und da eben auch so viel Oxytocin beim Stillen ausgeschüttet wird, dass man sagt, okay, Sex brauche ich jetzt gar nicht. Oder ja, also ganz ehrlich, auch wenn gerade, wenn das Kind zum Beispiel noch viel mit im Bett schläft und so, dann ist das natürlich eine ganz andere Stimmung.
Genau, ist nicht gerade vorteilhaft für die Libido, sag ich mal.
Ja, und dieses Thema haben wir, glaube ich, immer wieder, ja. Also ich meine, so oft, ob das Kind nun im Bett ist oder ob es ein eigenes Bett im Elternzimmer hat, für eine Mutter, für viele Mütter ist es einfach schwierig. Du siehst rechts dein Baby, es schläft vielleicht glücklich, aber gleichzeitig dann irgendwie sexuell sich befriedigen zu lassen und gegenseitig zu befriedigen. Du möchtest kein Geräusch machen, weil du denkst, es weckt. Du wächst es gleich. Also da sind so viele Faktoren, so dieses von Mama auf Liebhaber und geliebt werden umzustellen. Das ist für viele Frauen einfach tatsächlich ganz, ganz, ganz schwer und das ist normal.
Ja, und dann wiederum natürlich, sage ich jetzt mal als Sexualtherapeutin, kommt natürlich auch ein Punkt, wo es einem nicht mehr wirklich gut geht damit, ne? Wo es frustrierend wird, wo der Partner frustriert ist. Das wirkt sich auch auf mich aus. Ich möchte meinen Partner ja auch befriedigen im besten Fall, ne? Und ich möchte selber auch wieder Spaß und Lust an Sexualität haben. Und da gibt es wirklich Hilfe. Und da gibt es, also ich rede jetzt nicht von ewig lange Gesprächstherapie, sondern dann braucht es vielleicht 1-2 Coaching-Sitzungen. Guckt mal, ob ihr eine nette Sexualtherapeutin findet, mit der ihr drüber sprechen könnt. Kommt zu einem Revolver-Abend, wo wir gemeinsam drüber sprechen. Schaut nochmal in die Kelia ab. Also es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, sich da auch beraten zu lassen. Und das ist völlig okay. Das ist einfach völlig normal. Und es ist so ein bisschen schade, dass wir, ja, dass der Zugang dazu immer noch nicht so vollkommen selbstverständlich und einfach ist.
Und ohne überhaupt dieses, weil das ist ja doch ein großer Schritt, oh Schatz, ich glaube, wir brauchen jetzt mal kurz ein Gespräch mit einem fremden Menschen. Versucht mal ganz einfache Dinge so. Dann ist es halt vielleicht nicht mehr das Bett, sondern ihr erobert das Sofa oder das Badezimmer oder den Küchenboden für euch. Vielleicht braucht es einfach nur eine räumliche Trennung. Fangt an, sprecht und ihr wächst da wieder rein.
Das kommt mal ganz schnell vom Beckenboden zum Sex.
Hat ja auch ganz schön viel damit zu tun.
Genau. Habt ihr dann ansonsten noch ein paar abschließende Tipps, den ihr den werdenden Mamas und Mamas mit auf den Weg geben wollt?
Alles ist normal.
Also es gibt nichts, was ihr erlebt, was es nicht schon mal gab. Und deswegen ist es in Ordnung, sich zu öffnen.
Ja, sucht das Gespräch. Traut euch. Diese Enttabuisierung von diesen ganzen Themen, die uns alle betreffen, das ist so wichtig. Und da ist so viel Heilung drin. Und wir brauchen nicht immer die Profis. Nee. Die sind hilfreich. Aber oft finden sich Lösungen einfach im Gespräch mit Frauen, die in eurem Umkreis jetzt schon existieren, leben und Mütter sind.
Genau, also das ist gar nicht immer nur so eine reine funktionelle Sache, dass man das richtige Training macht, sondern es ist auch sehr viel mental dabei. Mhm. Ne?
Absolut, genau.
Auf das Thema freuen wir uns
und
schon.
Und wir brauchen das wirklich, ja. Ich merke, dass es mir einfach gut tut, wenn ich merke, ich öffne mich und da ist jemand, der hört mir zu und versteht mich. Gerade mit so sensiblen Themen. Und dann geht es mir direkt besser. Ich glaube, das kennen wir alle.
Mhm. Ja. Super, das waren ganz viele Informationen und auch echt spannende persönliche Geschichten zum Thema Beckenboden. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich danke euch beiden wirklich für eure Offenheit, dass ihr hier so viel von euch preisgegeben habt und von eurer Passion, was ihr macht. Und ja, habt noch einen ganz wunderschönen Tag und du auch.
Danke. Dankeschön.
Tschüss. Tschüssi.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.